Friedrich Schiller, der Handschuh. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz, und um ihn die Großen der Krone, und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger, und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum, mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recket die Zunge, und im Kreise scheu umringt er den Leu, grimmig schnurrend. Drauf streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen, und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die greulichen Katzen. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand, zwischen den Tiger und den Leun mitten hinein. Und zu Ritter Delorges spottenderweis wendet sich Fräulein Kunigund. »Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stund? Ei, so hebt mir den Handschuh auf.« Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte, und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und Edelfrauen, und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. »Den Dank, Dame, begehr ich nicht«, und verlässt sie zur selben Stunde. Wir sind mal wieder bei Schiller. Wir sind wieder mal im Balladenjahr 1797. Wir sind wieder mal an einem Königshof. Diesmal bei König Franz, der seine gemischte Raubtiergruppe aufmarschieren lässt und Action haben will. Aber die trägen Tiere liefern keine Action. Erst als Fräulein Kunigunde ihren Galan zu einer Mutprobe herausfordert, kommt Leben in die Manege. Der kecke Recke gewinnt die Challenge, aber verschmäht die Angebetete. Was ist da los? Ich bin mal wieder Olaf Danner und Sie hören jetzt schon die 13. Folge von Danner tanzt. Ja, Schiller konnte sich auch kurz fassen. Sein Handschuh ist knappe 67 Zeilen lang. Unter 100 Zeilen hat es der Barde selten gemacht. Die anderen Balladen seines Sechserpacks von 1797 brauchen alle einen längeren Atem. Der Taucher und die Kraniche des Ibikus zum Beispiel sind mehr als doppelt so ausführlich. Beim Gang nach dem Eisenhammer kommt er erst nach 240 Zeilen zum Ende. Und die Glocke ufert mit 425 Zeilen komplett aus. Die hat er aber auch erst 2 Jahre später geschrieben. Und wie gesagt, auf diesen Brocken können Sie hier lange warten. Da wir uns am Theater immer noch in Kurzarbeit befinden, kann ich Ihnen mit solchem Tanzmarathon nicht dienen. Die beiden erstgenannten Werke immerhin sind schon in Arbeit und werden an dieser Stelle sicher noch ihr Gehör finden. Innerhalb von 3 Tagen soll Schiller den Handschuh verfasst haben. Und er selbst hat ihn gar nicht als Ballade eingeordnet, sondern lediglich als lockere Erzählung verstanden. Allzu viel passiert ja auch nicht in der Geschichte. Die Raubkatzen, die König Franz vorführen lässt, haben zum Leidwesen des anwesenden Publikums wenig Neigung, sich unverzüglich zu zerfetzen. Der Cheflöwe brüllt einmal dominant auf und es herrscht Ruhe im Karton. Da sorgt eine Hofdame für ein bisschen Nervenkitzel, weil ihr prompt ein Accessoire ins Gehege fällt. Ein bislang vergeblich um sie werbender Verehrer soll ihr aus der Kalamität helfen und damit seine Liebe beweisen. Der Rittersmann tut, wie ihm geheißen, aber anstatt die folgende verheißungsvolle Einladung ins Privatgemach des Fräuleins anzunehmen, haut er ihr den Fetzen um die Ohren. Ein Affront, der bei einem männlichen Kollegen eine Aufforderung zum Duell bedeutet hätte. Ritter Delorges wird sich sicherlich nicht mit der Dame geprügelt haben, aber sein heißes Begehren scheint doch abrupt abgekühlt zu sein. Immerhin hat er doch gerade noch seine körperliche Unversehrtheit, wenn nicht mehr, riskiert, um der Umworbenen ihren Wunsch zu erfüllen. Doch hatte er eine Wahl? Vor versammeltem Hofstaat hat der Ritter immerhin einen Ruf zu verlieren. Die Probe findet in aller Öffentlichkeit statt. Er kann gar nicht anders, als sein Leben aufs Spiel zu setzen. Für ein läppisches Stück Stoff will er sich nicht lächerlich machen. Nun gehört das ja mithin auch irgendwie zur Berufsbeschreibung eines Ritters. Für seinen König zieht er ja notfalls auch in die Schlacht. Unseren ehrpusligen Delorges scheint etwas anderes zu erzürnen. Nicht nur, dass seinen Liebesschwüren bislang offenbar wenig Glauben geschenkt wurde, muss er sich doch coram publico vor versammelter Mannschaft für die Lady zum Deppen machen und von dem schnippischen Edelfräulein spottenderweise auch deshalb vorführen lassen, damit sie ihre Eitelkeit befriedigen und zeigen kann, seht her, wie begehrt ich bin. Der Ritter wird benutzt, um ihre Reputation zu stärken. Der Liebesbeweis wird zur eigenen Profilierung missbraucht. Das wiederum ist nicht die Zuneigung, die er sich erhofft hat. Sein Ehrgefühl ist gekränkt. Just als er am Ziel seiner Wünsche ist und durch seine Heldentat ihr Herz tatsächlich erobert hat, will er es gar nicht mehr. Die Beziehung hätte wahrscheinlich auch nicht lange gehalten. Bleibt die interessante Frage, wie die anwesende höfische Gesellschaft und vor allem der König wohl auf diesen Vorfall reagiert hätten. Nun, auch damals schon war man sicherlich für Klatsch und Tratsch empfänglich und deshalb für jeden Eklat dankbar. Den Unterhaltungswert dieser superben Episode wüsste man garantiert zu schätzen. Das Renommee von Fräulein Kunigunde mag ab da etwas ramponiert sein, das Image von Ritter Delorges hat, vor allem in den Augen des Königs, sicher nicht gelitten. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann erblickt man auf den Rängen und in den Logen womöglich dieselben lauernden, mordsüchtigen Raubtiere wie unten in der Arena. Und der König in der Rolle des brüllenden Löwen amüsiert sich fürstlich. Die Menagerie als Spiegel der Gesellschaft. Dieses Bild hat Schiller unter Garantie sehr gefallen. Musik